schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen. Neben mir sitzt Philipp Möller und wir haben heute einen ganz wunderbaren Gast, und zwar Georg Kurz von der KPÖ. Hallo Georg.
Huhu, Hallöchen.
Wir wollen mit dir über die jüngsten Wahlerfolge der KPÖ in Graz und jetzt auch in Salzburg sprechen. Ich glaube, ganz viele haben gerade das Gefühl, die KPÖ ist die spannendste Linkspartei in Europa und auf jeden Fall ein Mutmacher, kann man hier mal aus Perspektive der Linkspartei in Deutschland auf jeden Fall sagen. Wir wollen so ein bisschen über die politischen Wahlstrategien der KPÖ sprechen und was sich davon vielleicht auch übernehmen lässt von anderen Linksparteien, und sprechen deshalb auch in diesem Podcast darüber, weil Wohnen eine ganz zentrale Rolle in der Strategie der KPÖ spielt. Ja, schön Georg, dass du da bist. Du warst zwischen 2019 und 2021 Bundessprecher der Grünen Jugend bei Ende Gelände, Genug ist genug aktiv, hast immer wieder auf die verheerende Situation an den Außengrenzen aufmerksam gemacht und bist jetzt bei der KPÖ. Arbeitest da mit und kannst uns ganz viel sicherlich erzählen. Deswegen erzähl doch gerne mal, also nach Graz scheint sich jetzt auch Salzburg zu einer zweiten roten Hochburg in Österreich zu entwickeln. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, bei der jüngsten Wahl hat jetzt die KPÖ 23% eingefahren. Der Bürgermeisterkandidat Kai-Michael Dankl ist in der Stichwahl am Wochenende. Vielleicht kannst du es mal zusammenfassen. Wie habt ihr das geschafft? Was waren eure grundsätzlichen Überlegungen und Strategien, die jetzt zum fulminanten Erfolg geführt haben?
Große Fragen. Genau, ich fange vielleicht mal bei mir selbst kurz an. Voll. Wenn du so, das hängt auch ein bisschen zusammen, weil wenn du so genau, dass du meinen Lebenslauf referierst, dann klingt es nach so bunter Strauß an Themen und irgendwie, ich mache einfach immer alles wildes Durcheinander und jetzt bin ich halt gerade bei der KPÖ und danach, keine Ahnung, kette ich mich wieder irgendwo an oder so. Ich würde es vielleicht sozusagen eher beschreiben als Suchbewegungen, einen Ort zu finden oder eine Art Politik zu machen, die ich jetzt hier gefunden habe. Also das muss man, glaube ich, ich glaube, so würde ich das sehen. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin, und das hängt ganz stark auch sozusagen damit zusammen, warum jetzt hier die KPÖ erfolgreich sein konnte, ist, weil es wirklich einfach eine ganz andere Art Politik zu machen ist, als alles, was ich zum Beispiel aus Deutschland davor irgendwie kennengelernt habe. Ich glaube, deswegen habe ich hier so stark das Gefühl, aber haben auch ganz, eigentlich alle anderen, die hier mit mir zusammen gerade bei der KPÖ arbeiten, sich engagieren, dabei sind, so ein ganz tiefes Gefühl von, das ist irgendwie der richtige Ort hier oder die richtige Art, auch miteinander Politik zu machen, Veränderung zu organisieren. Ich würde sagen, was ist jetzt konkret, also genau zu dem sozusagen dem konkrete Frage, wo kommt der schnelle Erfolg her? Wieso schaut es plötzlich so einfach aus eigentlich? Ich glaube, es sind so ein bisschen, also es sind ganz, ganz viele Sachen. Ich würde es mir vielleicht auf drei runterbrechen. Das eine ist, was uns von anderen Parteien unterscheidet, auch von anderen linken Parteien unterscheidet, würde ich sagen, ist diese krasse Glaubwürdigkeit, die wir entgegengebracht kriegen. Also ne, für günstiges Wohnen sind alle, die jetzt irgendwie nicht irgendwo angelaufen sind. Und trotzdem haben Leute bei uns das Vertrauen, wir meinen es ernst. Wir, die Zuschreibung ist sozusagen, die machen das wirklich. Und es hat einmal ganz viel damit zu tun, genau mit so einem klaren inhaltlichen Fokus. Und da reden wir bestimmt eh gleich noch länger drüber, weil offensichtlich geht es hier bei euch und bei uns viel ums Wohnen. Ich glaube, ein zentraler Punkt zum Beispiel ist diese Gehaltsabgabe. Also wer für die KPÖ irgendwo im Parlament sitzt oder jetzt ein Regierungsamt übernimmt oder wie in Graz Bürgermeisterin ist, kriegt immer nur den durchschnittlichen Facharbeiterlohn. Das sind jetzt gerade ungefähr 2.300 netto. Das ist ein sehr durchschnittliches Gehalt, und das heißt, dass man den, gerade wenn man zum Beispiel jetzt im Landtag sitzt oder dann eben irgendwelche Regierungsämter übernimmt, eigentlich den großen Teil seines Gehalts abgibt. Läuft bei uns so, dass das über einen Sozialfonds, also über einen Topf, den wir einfach selbst machen, in Sprechstunden an Bedürftige verteilen. Also hier kommen jeden Tag, auch bei mir kommen jeden Tag hier Leute an und sagen, naja, ich, keine Ahnung, ich werde aus der Wohnung geworfen oder ich kann mir die Nebenkostenabrechnung nicht mehr leisten, da wurde nochmal was erhöht und ich weiß nicht mehr, wie ich bis zum Monatsende durchkomme. Und dann kann Leuten ganz direkt, ganz konkret damit geholfen werden. Und das hat Da können wir uns sicher gleich wahrscheinlich später noch mal ausführlicher drüber unterhalten, sozusagen, warum das auch für uns so ein wichtiger Punkt ist. Aber es zeigt einfach schon mal nach außen ganz deutlich, die meinen es ernst. Die versprechen nicht nur vor der Wahl irgendwas und passieren dann danach ab, sondern die fangen sozusagen schon mal an, tatsächlich irgendwie umzuverteilen und geraten damit auch nicht in die Gefahr, so schnell in so einer Parlamentslogik irgendwie abgehoben vom Rest der Gesellschaft zu landen. Was einfach doch wirklich die Erfahrung ja von ganz vielen Menschen ist, dass es bei vielen so geht. Genau, jetzt werden wir wahrscheinlich eh noch über so verschiedene andere Aspekte von was, wie lässt sich diese Glaubwürdigkeit herstellen, aber das ist ganz viel über einfach die politische Praxis. Dann würde ich sagen, was ein ganz anderes Politikverständnis, zweiter Punkt ist als bei anderen, ist diese kontinuierliche Arbeit ganzjährig. Also na, jetzt vor der Wahl, keine Ahnung, jede Partei hat jetzt irgendwas mit Wohnen plakatiert, jede Partei hat gesagt, wir wollen wirklich günstiges Wohnen. Aber Leute checken natürlich, okay, wenn das alle wollen, dann wäre es längst passiert. Und der Unterschied ist halt, dass wir wirklich das ganze Jahr Kampagnen machen, dass wir das ganze Jahr an Haustüren klingeln. Eigentlich zum Beispiel also Haustürgespräche machen wir dann, wenn wir in der Siedlung, in dem Viertel ein konkretes Anliegen haben, konkret was weiterbringen wollen, uns darüber mit Leuten unterhalten wollen. Machen wir eigentlich vor der Wahl, wenn es vielleicht die anderen Parteien machen, eher nicht mehr, weil ich finde es auch total weird. Ich klingel an der Tür und sage, hallo, entschuldigen Sie die Störung, bitte wählen Sie uns. Schönen Dank, ciao. Machen wir eher mit konkreten Anliegen unterm Jahr, machen unterm Jahr ganzjährige Kampagnen dazu, überlegen uns tausend Sachen, wie wir das Thema weiter auf die Agenda bringen, wie wir weiter Druck machen, wie wir weiter mit den Leuten, um die es geht, zusammen das Thema setzen und generell, und das ist jetzt sozusagen losgelöst vom Wohnen-Thema, einfach ein ganz anderes Verständnis davon, was wir als Partei tun wollen. Also so die Abgrenzung von sozusagen davon, einfach ein Wahlverein zu sein, zu sagen, wählt uns alle 4 Jahre oder 5 Jahre, dann haben wir einen Auftrag, damit machen wir dann super Politik im Ausschuss und in 5 Jahren dürft ihr wieder darüber abstimmen, ob ihr das gut fandet oder nicht, ist eine wahnsinnige Beschränkung, würde ich sagen, von dem, was man als Partei alles machen kann. Und unser Anspruch ist, Gesellschaft zu organisieren und damit also schon mal anzufangen, ein anderes Zusammenleben einfach zu organisieren. Und das bricht sich dann runter in so Sachen, die erstmal total unpolitisch wirken oft. Also na, wir machen Flohmärkte, Feste, Nachhilfe. Wir fangen jetzt gerade an, unser Konzept zu überlegen, wie wir hier Deutschkurse im Haus organisieren. Wir kochen mit der Nachbarschaft jeden Monat, so Nachbarschaftsküche, wo Leute einfach mal ein warmes Essen haben können und auch einfach Gemeinschaft erleben können. Ne? Man macht gemeinsam wieder Dinge. Und es hat alles ganz viel den Anspruch, Leute erstmal aus der Vereinzelung zu holen und überhaupt wieder ein Gefühl von irgendwie Gesellschaft zu geben. Und dann kann man jetzt sagen, naja, aber das ist doch alles irgendwie nicht richtig politisch und alles viel zu wenig und wir wollen doch eigentlich hier große Revolution. Aber wenn Menschen ihre eigene Umwelt noch nie überhaupt als veränderbar wahrgenommen haben, dann kann ich denen sonst was erzählen. Die haben immer die Erfahrung gemacht, dass es eh nichts bringt oder dass sich um sie eh niemand kümmert oder dass ihre Anliegen eh wieder unter den Tisch fallen. Und das sind da braucht es also ganz viele, ganz vermeintlich erstmal kleine Schritte, um dafür überhaupt wieder Basis zu schaffen, auf der man dann überhaupt gemeinsam größere Kämpfe führen kann. Also ich würde sagen, das ist ganz, ganz viel und das merken Menschen einfach, dass wir es ernst meinen. Also dass es kein instrumentelles Verhältnis zu irgendwie WählerInnen ist, sondern dass wir wirklich einfach den ganzen Tag mit Menschen arbeiten. So. Und es wirklich einfach auch unser Volksheim hier, also das Haus hier mitten in Salzburg, einfach ein Ort ist, wo Menschen einfach hinkommen so, und wo was passiert. Und der dritte, würde ich sagen, zentrale Punkt ist, dass wir uns ganz stark auf NichtwählerInnen fokussieren, auf Leute, die vielleicht seit Jahrzehnten bei keiner Wahl waren oder vielleicht mal kurz, keine Ahnung, mal kurz die FPÖ, also die rechte Partei in Österreich, so das AfD, gewählt haben, gemerkt haben, okay, hat jetzt auch nicht viel gebracht und es dann wieder gelassen haben oder so. Leute, die einfach, es gibt, finde ich, so ein krasses Missverhältnis, alle schauen nur auf die Leute, auf den Teil der Bevölkerung, der zur Wahl geht und zum Beispiel in Salzburg hier eh nur noch die Hälfte der Bevölkerung, von den Wahlberechtigten überhaupt. Auch Politikwissenschaftler zum Beispiel schauen einfach nur, machen irgendwelche Analysen, wie ticken die Leute und da schaut man sich immer nur die an, die tatsächlich wählen gehen und die andere mal sind es Hälfte, 30%, was auch immer, fallen da oft total unter den Tisch einfach. Und wir haben den Anspruch, mit diesen Menschen Politik zu machen, zum ersten Mal wieder seit vielen, vielen Jahren. So. Und das macht wahnsinnig viel. Ja, ich glaube, das wären so ein bisschen runtergebrochen, drei zentrale Punkte so.
Ja, also auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, ich würde über jeden einzelnen Punkt auch gerne länger sprechen.
Ich auch.
Wir waren ja letztes Jahr auch tatsächlich, Niklas und ich, zusammen auch in Salzburg. Und was sozusagen total auffällig war, ist, dass ihr eben tatsächlich diesen Anspruch hatte, da waren jetzt gerade keine Wahlen und trotzdem sozusagen wart ihr irgendwie viel auf der Straße präsent. Man konnte irgendwie bei euch auch irgendwie Unterschriften leisten. Ich glaube, damals ging es um Mietenstopp auf Bundesebene. Ich glaube, das, was in Deutschland sozusagen vor allen Dingen ankommt und was ja auch bei uns im Podcast auf jeden Fall immer Thema ist, ist halt dieser Schwerpunkt auf das Wohnen. Und vielleicht können wir da mal sozusagen zuerst mal einsteigen. Also was ich super spannend fand, ist, dass ihr in so einer ersten Auswertung sozusagen zum ersten Wahlabschnitt jetzt, wo Kai ja zweistärkster Kandidat bei den Bürgermeisterwahlen in Salzburg geworden ist, selbst die FPÖ, also das österreichische Pendant zur AfD, gezwungen habt, quasi über das Wohnen zu sprechen. Die AfD spricht hier auch nicht so gerne übers Wohnen und wenn, dann geht es eigentlich meistens um Rassismus und gar nicht so sehr ums Wohnen. Aber auch wenn man Interviews mit euch liest oder auch im Fernsehen sieht, dann sieht man immer, ihr versucht quasi ein Stück weit auch viele Themen immer wieder zurückzuführen auf diesen Wohnaspekt, um das leistbare Wohnen, heißt es, glaube ich, bei euch oft auch, um den Gemeindewohnungsbau, dass da was passieren muss, um die steigenden Mieten, um die Teuerung. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, welche Überlegungen stehen da eigentlich dahinter, dass ihr quasi dieses Wohnen so ins Zentrum stellt? Welche Strategie ist dahinter und inwiefern ist auch diese Wohnungsfrage sozusagen in Salzburg eigentlich auch virulent gewesen, sozusagen, bevor ihr sie vielleicht selber zum Thema gemacht habt?
Also ich glaube, es sind so ein bisschen zwei Punkte. Das eine ist genau, wieso ist genau Wohnen so ein Thema, und ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, einfach, ne? Also da ist jetzt Salzburg oder andere österreichische Städte nicht so viel anders als jetzt Berlin. Durch Privatisierung, Spekulation, wahnsinnige politische Nichtbeachtung einfach in den letzten Jahrzehnten, was es alles mit Mieten macht, sind einfach, ja, Wohnkosten wirklich explodiert. Und Leute haben gemerkt, es gibt ein krasses Missverhältnis zwischen, in meinem eigenen Leben nimmt das eine wahnsinnig bestimmende Rolle ein. Ich muss 40%, 50%, 60% von meinem Einkommen nur dafür ausgeben, dass ich ein trockenes Dach über dem Kopf habe. Und politisch spielt es aber überhaupt keine Rolle, außer von Lippenbekenntnisse vor Wahlen oder irgendwelche leeren Versprechungen, die eh nicht ernst gemeint sind. Also da gibt es offensichtlich ein krasses Missverhältnis, was ja auch, also ne, auch in Berlin zum Beispiel, würde ich sagen, alle Leute waren plötzlich baff, dass man mit so einer radikalen Enteignen, die Forderung, die wir enteignen, Kampagne Mehrheiten kriegen kann. Ja, no shit, wenn einfach so offensichtlich so ein Missverhältnis zwischen, es gibt eine riesen Baustelle und niemand kümmert sich drum gibt. Ich würde sagen, bei Wohnen ist es auch einfach wirklich, da muss man wirklich jetzt keine großen Marx-Theorie-Lesekreise gemacht haben, um sehr einfach intuitiv zu verstehen, dass es Bereiche gibt, für die wirklich nicht auf Profit orientiert sein sollten, sondern auf menschliche Bedürfnisse. Und das sind einfach die eigenen vier Wände, das offensichtlichste, naheliegendste Beispiel, wo Leute täglich die Erfahrung machen, wie schlecht es ist, wenn es am Markt überlassen ist. Weil ich gesagt habe, zwei Teile meiner Antwort. Ich würde mal sagen, der relevantere Punkt ist aber, weil da bis hierhin würden wir sozusagen wahrscheinlich alle, die irgendwie links der Union stehen oder so in Deutschland, zustimmen. Und wahrscheinlich auch ganz viele Leute in der Union und in der AfD und so weiter. Der zweite Punkt ist aber, glaube ich, sich klarzumachen, dass man, um da was vorwärts zu bringen, sich auch wirklich auf ein Thema fokussieren muss. Es reicht nicht zu sagen, ja, steht eh bei uns im Programm. So wie wir auch für alle anderen Dinge auf der Welt sind, die gut sind und gegen alle schlechten Dinge sind. Sondern dann muss man auch wirklich die Ernsthaftigkeit mitbringen, zu sagen, okay, gerade jetzt zum Beispiel, na, kleine Partei, wofür soll man die überhaupt wählen? Auch, ich würde sagen, auch bei der Linkspartei wissen ganz viele Leute nicht mehr, wofür eigentlich. Die stehen irgendwie für alles und nichts, und bei ganz vielen Sachen weiß man es auch gar nicht, weil es irgendwie gegensätzliche Positionen gibt. Dann muss man es wirklich, also man muss es einfach schaffen, sich überhaupt erstmal auf ein Thema zu fokussieren. Also das ist eine Frage von, bin ich politisch irgendwie überhaupt handlungsfähig oder strategiefähig, zu sagen, man setzt wirklich einen Fokus und bleibt da auch dabei und bleibt da auch dran. Und dann bin ich wieder so bei Glaubwürdigkeit. Wenn ich heute Forderungen zum Wohnen habe und morgen zu 100 anderen Sachen und dann am dritten Tag zu 1000 anderen Sachen, dann kann ich auch niemandem wirklich erzählen, dass ich da wirklich mit voller Kraft dranbleibe. Das kann ich auch gar nicht stemmen. Also das ist auch wirklich eine Kapazitätenfrage. Wenn wir sagen, wir machen das ganze Jahr, bleiben wir da dran, dann heißt das halt, dass es wirklich auch einfach wahnsinnig viel Arbeit, Zeit, Ressourcen kostet, den ganzen Tag Wohnen zu bespielen, so, das kann ich nicht mit 100 Themen machen. Und nur dann bringt man auch wirklich bei dem Thema was vorwärts. Und ja, also na, das führt im Ergebnis dazu, dass die FPÖ, die hier wirklich ein Spitzenkandidaten, der und sein ganzes Team irgendwie eng mit den Identitären eigentlich rumhängen, der hier wirklich ganz rechts außen steht, in der Schlussmobilisierung plakatiert hat, ich stehe hier für günstige Mieten und nicht wie überall sonst in Österreich Ausländer raus, was, also na, überall in Österreich ist die FPÖ wahnsinnig im Aufschwung und da, wo die KPÖ stark ist, haben die nicht viel zu melden und das hat damit ganz viel zu tun.
Ja, das finde ich, glaube ich, auch einen ganz besonders spannenden Aspekt, aber vielleicht können wir da nochmal auch etwas tiefer eintauchen. Wie schafft ihr das quasi, erstens der FPÖ so viele Stimmen abzunehmen? Sicherlich gerade auch aus diesem Nichtwählerinnen-Milieu und das mit dem Thema Wohnen. Also geht es da um spezielle Forderungen, oder, die ihr aufstellt, oder geht es einfach eher um die Herangehensweise, wie ihr das Thema bespielt? Und ich sag mal, gewissermaßen eben dem Kulturkampf der Rechten, um den es ja ganz häufig gibt, eben eine sozialpolitisches Anliegen entgegenzustellen, was, glaube ich, ganz viele linke Parteien immer versuchen, aber häufig eben nicht unbedingt schaffen und deswegen, glaube ich, ein ganz besonders spannender Aspekt.
Ja, ich finde es so spannend, wie zum Beispiel Linke aus Deutschland oft dann draufschauen und sagen, die sagen gar nicht so viel gegen rechts oder die haben gar kein Problem damit, von irgendwie FPÖlern gewählt zu werden oder so. Sind die gar nicht wirklich gegen rechts oder so? Oder sind die da vielleicht so ein bisschen indifferent oder so? Und ich würde sagen, das ist halt das krasse Gegenteil. Die Frage ist, was nützt? Also was bringt uns zu dem Ziel, dass Leute Vertrauen und Glauben in uns haben und nicht mehr irgendwelchen rechten Rattenfängern hinterherlaufen? Und solange es für das eigene erlebte Elend, für die eigene erfahrene Ungerechtigkeit gar keinen anderen starken irgendwie Erklärungsangebot gibt, außer ja, die Ausländer sind schuld oder irgendwelche anderen Gruppen, glauben natürlich alle Leute das. Und dann kann ich da dagegen argumentieren und sagen, nein, aber das ist falsch und das stimmt auch gar nicht und ist auch nicht gut für dich, das zu glauben und so. Und das wird nicht verfangen. Das Einzige, was ich machen kann, ist ein emanzipatorisches sozusagen Gegenangebot überhaupt zu machen. Was ist überhaupt das Problem? Warum geht es dir überhaupt schlecht? Was kann man tatsächlich eigentlich dagegen tun? Und das ganz stark machen, das eben glaubwürdig zu machen und überhaupt eine andere Möglichkeit anzubieten. Ich sage gerade immer so ein bisschen, wenn ich, also in Deutschland, na, wenn ich irgendwie mit den Verhältnissen wahnsinnig unzufrieden bin, dann habe ich gerade nicht viele Möglichkeiten, also wirklich was, sag, okay, der Status quo, der zwingt mich ins Elend, das will ich alles so nicht mehr, alles bis jetzt ist für mich scheiße, dann habe ich wenig andere Möglichkeiten gerade als AfD zu wählen, weil es so wenig andere präsente, starke Gegenangebote gibt, so. Und versteht mich nicht falsch, also ne, ich würde nie... Dafür muss man es erstmal schaffen, ein starkes anderes Gegenangebot schaffen, an dem sich überhaupt Leute orientieren können, das überhaupt wieder als Erklärungsansatz überhaupt wieder stärker ist. Das ist, weil Politik, Reiche, Mächtige sich überhaupt nicht für deine Verhältnisse, für deine Lebensverhältnisse interessieren, weil Reichtum und Armut so ungleich verteilt sind, weil zum Beispiel eben der Wohnungsmarkt sich jahrelang einfach überhaupt nicht gekümmert wurde und das hat nichts damit zu tun, dass jetzt so viele Flüchtlinge da einziehen, sondern tatsächlich liegt es an, und dann muss ich halt an diesem, sondern tatsächlich liegt es an, reden. Ich würde mal sagen, der Reflex ist vollkommen nachvollziehbar, immer zu sagen, nee, die anderen sind rechts und das ist ganz gemein und kommt zu uns, wir sind gegen rechts. Die Erfahrung ist halt, dass es wenig bringt, sozusagen moralisch zu argumentieren. Und man sich, glaube ich, also das ist nicht leicht, würde ich sagen, erstmal. Es braucht gleichzeitig auch die Bereitschaft, sich selbst eben außerhalb des restlichen Parteienkonsens zu stellen, um selbst ein glaubwürdiges Gegenangebot zum Status quo zu sein. um sich selbst als sozusagen die Alternative zum weiter so zu etablieren. Und dafür, also dafür muss man sozusagen selbst Sachen anders machen, aber auch aushalten von den anderen, von Medien, von den anderen Parteien, von anderen einflussreichen Stimmen entsprechend angegriffen zu werden. Und ich erlebe gerade hier wahnsinnig viel, also ich lerne hier gerade wahnsinnig viel drüber, was alles im Kampf gegen die AfD alles nicht hilft, weil ich sehe, dass hier das Gleiche passiert im Kampf gegen die KPÖ, was die anderen Parteien machen und uns damit wahnsinnig nützen. Das ist wahnsinnig spannend zu sehen. Reden immer drüber, wie schlimm wir sind und wie falsch das ist, uns zu wählen, was dazu führt, dass es dauernd um uns geht. Die anderen Parteien plakatieren riesig gegen den Linksruck und Hilfe, der Kommunismus kommt, was uns viel mehr Aufmerksamkeit gibt, als wir uns selbst leisten könnten oder selbst schaffen könnten. Und was gleichzeitig, glaube ich, das muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, dazu führt, dass Menschen, die selbst Ausgrenzungserfahrungen machen, sich ganz viel auf uns projizieren. Und sozusagen sich mit einer ausgegrenzten Partei viel stärker solidarisieren, was sonst eben bisher sonst nur mit der FPÖ möglich war. So. Ja. Und es nützt uns alles wahnsinnig. Und alle übernehmen gleichzeitig trotzdem unsere Themen. Also auch was in Deutschland irgendwie mit irgendwie zum Beispiel Migration und der AfD passiert, ist hochspannend.
Voll, also ich finde es sehr, sehr interessant sozusagen, dass man das Gefühl bekommt auch, die KPÖ ist einfach wahrnehmbar irgendwie eine Alternative. Ich glaube, auf der anderen Seite wäre jetzt meine These, da kannst du vielleicht auch gleich darauf eingehen, dass die FPÖ in Österreich sozusagen auch mittlerweile eine etwas andere Rolle hat als die AfD, weil sie sozusagen auch schon so lange irgendwie in den Parlamenten ist. Es ist ja hat eine viel längere Geschichte als die AfD und vielleicht sozusagen ein Stück weit teilweise auch schon als Teil des Establishments waren damit, aber darüber lässt sich sicherlich auch diskutieren. Was mich interessieren würde ist, wie diskutiert ihr denn das sozusagen, wenn ihr jetzt in die Parlamente einzieht, ihr stellt in Graz die Bürgermeisterin, Elke K. ist da ja auch schon lange aktiv, auch andere sind da quasi, haben ja auch Regierungsämter übernommen. In Salzburg ist es jetzt ja auch quasi ein Zweikampf um das Bürgermeisteramt. Aber wie sozusagen kann man sich das vorstellen, wie kann man das schaffen, eine Alternative darzustellen und trotzdem quasi auch ein Stück weit Regierungsverantwortung zu übernehmen? Also das ist ja sozusagen ein Stück weit vielleicht sogar ein Widerspruch, oder wie geht ihr damit um?
Erstmal muss man sagen, dass in den großen Städten hier so ein Proporz-System funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ein bisschen, in der Schweiz ist das häufiger, dass also sozusagen anteilmäßig, wir haben jetzt durch das Wahlergebnis automatisch einen Sitz in der Stadtregierung, ohne, also es gibt quasi diese klassische Koalition auf der Städteebene nicht. Das heißt, man muss sozusagen, wir haben da unseren Sitz, ohne dafür Kompromisse machen zu müssen erstmal, was die Situation ein bisschen verändert gegenüber, wann würde jetzt dafür erstmal sich mit anderen Parteien einigen müssen. Das wird es trotzdem, also es wird trotzdem so Einigungen und so Arbeitsabkommen und so geben. Ich glaube, also in Graz kann man sich, glaube ich, ganz gut anschauen, wie das funktioniert. Auch in Regierungsverantwortung eigentlich nicht so viel anders machen als vorher, dass Menschen es wirklich erleben, es gibt diesen Bruch nicht von vor der Wahl und kleine Partei und Herausforderer und jetzt mächtig und hat nach der Wahl und hat die ganzen kleinen Probleme nicht mehr nötig. Also es gibt eine wahnsinnige Differenz zwischen, wie reagieren die anderen Parteien, zum Beispiel auch in Graz kann man sich das zum Beispiel anschauen, also man wird selbst als Bürgermeisterpartei weiter von den anderen Parteien irgendwie versucht ausgegrenzt zu werden und das muss man aushalten können, aber das ist, glaube ich, gleichzeitig total gut eigentlich für uns. Und diese wahnsinnige Differenz zwischen die anderen reden darüber, wie schlimm wir sind, und Menschen machen aber die Erfahrung, wenn es hart auf hart kommt und es mir richtig scheiße geht, dann kann ich einfach ins fucking Büro von der Bürgermeisterin gehen und die kann mir helfen. Diese Erfahrung, die Menschen ja nie gemacht hätten vorher. Und man wird da nicht rausgeworfen, sondern kriegt tatsächlich Hilfe. Und damit kann man es offensichtlich, also einfach mit einer ganz anderen Grundhaltung, einem ganz anderen Ernstnehmen von Menschen und dem Bewusstsein, dass man auch in der Regierungsverantwortung sich ganz anders verhalten kann, kann man damit offensichtlich ganz gut durchkommen. oder sozusagen Kurs einfach weiterfahren.
Das ist auf jeden Fall, glaube ich, hochspannend, weil ich meine, klar, die Regierungsfrage ist eine so der Gretchenfragen irgendwie in der Linken und das so ein Stück weit habe ich das Gefühl, dass ihr das produktiv nach vorne auflöst, zu sagen, naja, durch das Proporzsystem kommen wir da jetzt gar nicht raus aus der Nummer, blöd gesagt, sondern wir verstehen das auch ganz anders, was man sozusagen dann auch in so einem Regierungsamt machen kann, finde ich auf jeden Fall nochmal total spannend. Nach der Wahl jetzt in Salzburg stehen noch Wahlen für euch, auch drei ganz wichtige Wahlen an. Im April, am 14. April in Innsbruck Gemeinderatswahlen, im Mai die Europawahl und im Herbst dann vor allem die Nationalratswahlen. Wie schaut ihr auf diese Wahlen? Geht ihr da überall so ein Stück weit ähnlich vor? Ist überall das Thema Wohnen ganz zentral und gerade auch auf Bundesebene? Und was macht vielleicht auch so diese Entfernung von, was auf kommunaler Ebene noch anders vielleicht funktioniert? Wohnen, ein recht lokales Thema. Funktioniert das auch auf so einer Bundesebene zu transformieren?
Also erstmal vielleicht ein bisschen Erwartungsmanagement. Die nächsten Wahlen, die anstehen, da wird es überall darum gehen, schafft man irgendwie mit aller Kraft den Einzug ganz knapp oder nicht? Also das wird jetzt nicht so sein wie in Salzburg, weil hier haben wir einfach jetzt schon viele Jahre Parteiaufbau und sich Basis schaffen und Vertrauen schaffen und so hinter uns. Jetzt in Innsbruck nächsten Monat wird es genau darum gehen, sozusagen wie in Salzburg vor 5 Jahren, es zu schaffen, mit einem wahnsinnigen Kraftakt erstmal ein Mandat im Stadtrat, im Gemeinderat zu kriegen, als Basis von, auf der man dann über Jahre dann langsam was aufbauen kann. Und genauso wird es bei den EU-Wahlen und bei den Nationalratswahlen, also in Österreich war die KPÖ seit der Nachkriegszeit nicht mehr im Nationalrat. Das wären. Das wäre ein wahnsinnig historischer Erfolg, wo überhaupt nur die Tatsache, dass es überhaupt jetzt irgendwie innerhalb weniger Jahre überhaupt denkbar wurde, dass es überhaupt theoretisch auch nur die Möglichkeit gibt, es zu schaffen, ist schon ein wahnsinniger Erfolg. Ich glaube, so würde ich das, glaube ich, da einordnen, unabhängig davon, was dann tatsächlich rauskommt am Ende. Und genau, also klar, der Fokus ist überall ganz sozusagen die gleichen Rezepte, die gleichen Methoden, die gleiche Thematik. Kann man natürlich mit ganz anderen Forderungen arbeiten. Ne? Also auf einer Bundesebene, keine Ahnung, kann ich irgendwie einen Mietenstopp durchsetzen, für den ich hier in Salzburg überhaupt nicht die Ebene habe, um das zu entscheiden zum Beispiel oder so. Also es geht dann natürlich um andere Hebel, andere Forderungen, aber an sich würde ich sagen, ist genau der Witz dabei, da jetzt nichts grundlegend anders zu machen.
Ich glaube, ganz interessant ist ja, dass wegen also euren sozusagen großen Wahlerfolgen und wie wahnsinnig spannend es ist, wir haben auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, dass ganz viele auch gerade nach Salzburg kommen und sich das vor Ort anschauen wollen, wir waren ja auch da, so ein bisschen mal die Frage an dich, mit deinem Blick jetzt aus Salzburg heraus oder aus Österreich heraus auf Deutschland, was würdest du denken, was davon ist ein Stück weit auch auf die Verhältnisse hier zu übertragen? Ich meine, wir reden jetzt in Berlin natürlich wirklich eine Großstadt, Salzburg ist so groß wie, naja, ein Stadtteil sozusagen von Berlin. Berlin ist eine große Metropole. Und gleichzeitig sagst du ja, es geht auch schon darum, dass man die politische Strategie, die ihr verfolgt, durchaus auch hochskalieren kann. Deshalb wäre das tatsächlich spannend, deine Einschätzung zu hören. Was kann man davon vielleicht auch auf andere Bezüge umstellen?
Ich würde ehrlich gesagt sagen, fast alles. Die Frage ist, ob man das will. Also ich habe so, ich erlebe so ein bisschen, alle wollen jetzt den Erfolg der KPÖ und die Frage ist, ob man bereit ist, dafür die ganzen unglamourösen, lästigen, mühsamen Sachen zu machen, die die KPÖ macht, um den Erfolg, die Basis für den Erfolg ist. So. Aber ich würde erstmal sagen, ganz viel davon ist einmal, was irgendwie kommunistische Parteien immer gemacht haben seit Jahrhunderten und wo jetzt hier ja niemand ein genialer Einstein ist, sondern einfach man halt sozusagen ja Sachen, die immer erfolgreich waren, hier angewendet hat. Und ich würde sagen, für ganz vieles davon gibt es auch in Deutschland, glaube ich, eine wahnsinnig große Leerstelle einfach, die dringend jemand besetzen muss. Also ich glaube, ein sozusagen offensichtlicher nächster Schritt, den man relativ einfach, glaube ich, einfach 1:1 übersetzen kann, ist dieses Gehaltsmodell, zu sagen, wir verzichten bewusst drauf, mitzumachen bei Politik verdient ein Vielfaches von dem, was die Menschen verdienen, für die man Politik machen will. Und damit geht ja wahnsinnig viel einher. Ne? Also, keine Ahnung, ich habe mir das im Bundestag so oft angeschaut. Ich habe das früher für stumpfen Populismus gehalten. Die da oben in Berlin abgehoben kriegen alle nichts mit von den einfachen Leuten. Es hat, da ist, also, es stimmt leider am Ende einfach. Man ist also Parlament, wie es designt ist, zielt darauf ab, die Leute, die da drin sitzen, abzuschirmen vom Rest der Gesellschaft, mit 10.000 Euro im Monat kriegen und wahnsinnig viele Angestellte, die einmal alles hinterhertragen und wahnsinnig viele Räume kriegen und Fahrservice haben, eine Bank hat 100, haben eine Bundestagsverwaltung, die einem noch die Flüge bucht. Man muss sie noch nicht mal, also nicht nur, dass man sie nicht zahlen muss, man muss sie noch nicht mal buchen, wenn man irgendwo hinfliegen will. Und alle diese Sachen, und damit haben, also die Kombination aus, ich stelle mich außerhalb von dieser Parallelgesellschaft zurück in das Umfeld mit den Leuten, mit denen ich eigentlich, für die ich eigentlich Politik machen will und mit denen ich eigentlich Politik machen will, in Kombination eben mit, man macht diese Sprechstunden und na, versteht mich nicht falsch, das ist super, einfach armen Leuten zu helfen, aber meine These ist, dass es den Leuten, die Sprechstunden machen, den PolitikerInnen hier, mindestens genauso viel hilft, weil man plötzlich gezwungen ist, mit einer ganz anderen Lebensrealität zu konfrontiert zu sein. Nicht mehr nur die ganze Zeit irgendwo in schwarzen Limousinen zu irgendwelchen Veranstaltungen gefahren zu werden, wo einem alle auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll man ist, sondern sich plötzlich mit schimmligen Sozialwohnungen und Gaspreisen, die ganz real Einfluss darauf haben, was man noch essen kann in dem Monat, beschäftigen zu müssen. So. Und das verschiebt wahnsinnig krass den Fokus von der eigenen Politik. Man erlebt das Parlament und seine eigene Rolle da drin plötzlich auch ganz anders und so. Ich merke das hier bei den Abgeordneten, was für ein grundlegend anderes, sozusagen anderen Fokus, andere Vorgehensweise die haben. Nicht, weil die per se irgendwie klüger oder moralisch irgendwie weniger verwerflich wären oder so. Also das alles macht, das glaube ich, macht wahnsinnig viel. Und ich würde auch wirklich sagen, einfach so ganz andere politische Praxis eben einfach wirklich zu sagen, wir nehmen den Menschen erstmal als Menschen ernst und reden direkt mit den Menschen und treffen uns nicht den ganzen Tag mit irgendwie Präsident von Interessens, Cheflobbyist Y, Interessensvertretung X, sondern reden einfach wirklich normal mit Menschen und nehmen es ernst, welche Sorgen die haben und leiten daraus unsere Politik ab. Ich habe es in Deutschland von Parteien immer so gelernt, ja, wir machen jetzt hier, keine Ahnung, Berlin, 4 Millionen Menschen, wir machen jetzt für die große Politik und wenn da jetzt jemand Einzelnes anruft und sagt, ich weiß nicht, wie ich diesen Antrag ausfüllen soll, das ist auf der Behördenseite wahnsinnig unzugänglich, dann wimmeln wir den ab, weil dafür haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Und bei der KPÖ ist es genau umgekehrt. Die Summe aus all diesen kleinen Anliegen ergibt die eigene Politik, weil das ist offensichtlich die Probleme, die Leute haben. Das ist offensichtlich das, worum sich Politik kümmern sollte. Also machen wir das. Was ja komplette Umkehrung quasi von allem ist, wie man vorgeht. Und dann hält einen das plötzlich nicht mehr von der Arbeit ab, sondern das ist die Arbeit. Das ist eine wahnsinnige Veränderung, würde ich sagen. Wo ich sicher bin, ganz viele in der Linkspartei zum Beispiel machen das eh, aber sozusagen, das ist nochmal ein ganz anderer Unterschied, ob man selbst das irgendwie ein bisschen so macht oder ob man wirklich sagt, okay, das ist, wie wir Politik verstehen, wie wir als Partei uns aufstellen und wie wir vorgehen. Also ich würde sagen, da gibt es ganz viel, was man wirklich einfach ziemlich eins zu eins tatsächlich übertragen kann.
Voll. Also ich glaube sozusagen auch die in der Linken, also in der Partei Die Linke, aber sicherlich auch in der gesellschaftlichen Linken in Deutschland, kommt sozusagen, sickert dieser Diskurs auch ein Stück weit ein. Es gab jetzt ja irgendwie auch die Gründung dieser Bundesarbeitsgemeinschaft Die Linke hilft in der Partei, ja, was ja sozusagen schon mal der Versuch ist, das auch ein Stück weit zu übersetzen. Was ich eben auch ziemlich spannend finde, ist, dass dieser Politikansatz quasi aus den realen Erfahrungen, die man so macht in seinen Sprechstunden mit seinen Beratungsangeboten, das dann tatsächlich in konkrete politische Konzepte zu übersetzen, die dann irgendwie bei den Leuten auch ankommen. Eine Sache, wo ich aber das Gefühl habe, da ist die Deutsche Linke noch nicht ganz auf KPÖ-Linie, ist tatsächlich beim Thema Wohnen ins Zentrum, weil Wohnungspolitik in Berlin spielt es eine sehr große Rolle, aber auch da sozusagen und auf Bundesebene sowieso ist es eigentlich ein Thema unter vielen. Ich glaube, Niklas und ich sind uns da schon einig, dass man das vielleicht sozusagen auch mal ändern könnte. weil auch die Ampel da vielleicht ein bisschen was offen liest, aber vielleicht sozusagen auch nochmal aus deiner Perspektive die Frage, sollte die Linke mehr Wohnen wagen?
Ja, also ich würde mir sagen, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, da jetzt sozusagen von Salzburg aus gemütlich irgendwie zu sagen, ah, ihr müsstet doch nur mal und stellt euch nicht so blöd an. Aber ich glaube, ohne eine Fokussierung überhaupt, also sozusagen Fokussierung wagen, sagen, okay, wir machen jetzt, man priorisiert und das nimmt man dann wirklich ernst und das zieht man dann durch und das erwartet eine wahnsinnige Disziplin. Ohne dem sehe ich nicht, wie es funktionieren kann. Und ich würde sagen, es gibt ein sehr, auch, genau, man kann sehr gut argumentieren, glaube ich, warum das Wohnen sein sollte. Warum sozusagen das Thema, auf das man sich ganz stark fokussiert, tatsächlich auch das Wohnen sein sollte. Also ja, würde ich voll unterschreiben.
Okay, und dann zum Abschluss, die Folge wird ja wahrscheinlich veröffentlicht, bevor die Wahl stattfindet.
In Salzburg am
Samstag. Ja, genau. Deswegen als Abschlussfrage, bitte um kurze Antwort. Gewinnt Kai am Sonntag die Wahlen?
Ist nicht der zentrale Punkt. Also, keine Ahnung.
Auch interessant. Sonntag.
Ich glaube, ja, also na, wahrscheinlich werden sich ganz viele aus den, die bisher andere bürgerliche Parteien gewählt haben, um den anderen bürgerlichen Kandidaten dann summieren. Ist, glaube ich, aber nicht sozusagen der zentrale Punkt jetzt.
Yes.
Vielen Dank, Georg.
Der Erfolg ist schon passiert, sagen wir es so. Also, na,
bitte?
Sagen innerhalb kurzer Zeit, ich weiß nicht, ob ihr diese Grafik gesehen habt, irgendwie wie KPÖ in Salzburg in den letzten Jahrzehnten abgeschnitten hat und dann jetzt. Sagen, der Erfolg ist auf jeden Fall unter Dach und Fach und wir haben jetzt auf jeden Fall die Ausgangslage, um in den nächsten 5 Jahren hier wahnsinnig viel zu reißen und auf dem Erfolg weiter aufzubauen. So. Und unabhängig davon, was am Sonntag passiert.
Ja. Genau, voll. Also wenn es an diesem Sonntag nicht klappt, dann garantiert in 5 Jahren. Das würde ich mal als Fazit sozusagen mitnehmen. Vielen, vielen Dank, Georg. Das war ein wirklich sehr inspirierendes und sehr spannendes Gespräch. Und vielen Dank für den Einblick, wie die KPÖ Politik macht und welche Rolle die Wohnungspolitik da spielt. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich fand es auch wahnsinnig spannend und werde auf jeden Fall mich sehr genau weiterhin sehr viel damit beschäftigen, was man jetzt in Deutschland damit tut und wie sich die Linkspartei da aufstellt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Alles klar. Danke. Ciao.
Ciao, ciao.